spezielle Zeit. Aber schön, dass ihr da seid. Wenn Anfangsjahr jemand gesagt hat, was wir alles erleben werden in diesem Jahr, dann hätte mir gesagt, du spinnst. Es ist unglaublich. Es lohnt sich, den König Hiskia zum Vorbild zu nehmen. Weil er ein betuchter Mann war. Betuchter Mann. Was verstehen wir unter betucht? Betucht ist erfolgreich, wohlhabend und viel Geld. Das ist das, was wir unter betucht verstehen. Und das, all das war der Hiskia. Aber betucht kommt eigentlich von ganz etwas anderem, nämlich das kommt von dem Wort Batuach, das Vertrauen heisst. Und dort ist uns der Hiskia vor allem ein Vorbild. 2. Könige 18, Vers 5 steht: Hiskia vertraute Batuach, betucht. Ich finde es spannend, dass wir das aufs Geld so umgesetzt haben, oder das betucht, aber eigentlich heisst das einzig alleine vertraut. Der ist ein Mann, der vertraut hat. Dem Herrn, dem Gott Israels, weder vorher noch nachher, gab es einen König im Land Juda, der ihm gleichkam. Kann es sein, dass Menschen, die Gott vertrauen, betuchte Leute sind, betuchte Menschen sind? Wie kann Vertrauen wachsen in unserem Leben? Vertrauen zu Gott, dem lebendigen Gott, das ist die Frage. Und die erste Antwort ist, manchmal muss man sich gegen die Familientradition stellen. Der Vater von Hiskia, der hat Ahas geheißen. Und der Ahas war einer, der hat alles getan, was Gott verboten hatte. Er hat alles versucht, um Erfolg zu haben. Er hat okkulte Praktiken vollzogen, hat verschiedene Götzen geopfert. Einmal hat er erfahren, dass in Damaskus, dass dort besonders erfolgreiche Zeit ist. Dort. Und so hat er einen Priester von Damaskus eingeführt, dass die Gottheit, die es dort abhätte, dann auch in Jerusalem können herstellen. Die hat ein bisschen Platz gebraucht im Tempelbezirk und für diese Gottheit aus Damaskus haben sie den ganzen Tempelbezirk umgestaltet. Er hat gedacht, wenn wir dieser Gottheit opfern, dann werden wir auch Erfolg haben. Auch Erfolg haben. Er hat nichts unversucht gelassen, aber hat Niederlage um Niederlage müssen einstecken. Er war ein Opportunist, ein opportunistischer Mensch, der nicht das macht, was richtig ist, sondern das, was ihm am meisten nützt. Und so hat das assyrische Weltreich, das war mal ganz stark, wollen kaufen. Der kleine Ahas hat das große Weltreich kaufen und damit er genug Geld gehabt hat, hat er den Tempel plündert und hat alles zu Geld gemacht, weil im Tempel war, die teuren Geräte aus Gold und Silber und so weiter und hat den König von Assyrien kaufen. Das Geld ist weg, der Frieden ist aber nicht gekommen. Auch der Gottesdienst hat nicht mehr stattgefunden in Jerusalem im Tempel. Da sind zu gewesen. Das Herzstück der jüdischen Religion hat nicht mehr stattfinden unter dem Ahas. Und genau in dieser Situation ist der Hiskia mit 25 Jahren König geworden. 25 Jahre, nur ein Jahr älter als ihr zwei, die heute Geburtstag haben. Ein Jahr älter. Und dann steht im 2. Chroniken 29, 3 und 6, gleich im ersten Monat seines ersten Amtsjahres. Sonst lernt man immer wieder, auch wenn man Pastor ist und in eine neue Gemeinde kommt, dann muss man das erste Jahr nichts machen, sondern nur zuschauen. Der König Hiskia hat das ganz anders gemacht. Gleich im ersten Monat seines ersten Amtsjahres ließ Hiskia die Türen vom Haus des Herrn wieder aufschließen und setzte sie in Stand. Vers 6. Unsere Vorfahren waren dem Herrn untreu und taten, was unserem Gott missfiel. Sie verließen den Herrn und sein Heiligtum, sie kehrten ihm den Rücken. Das hat er ausgesprochen. Von Anfang an hat er deutlich gemacht, dass er einen anderen Weg möchte gehen als sein Vater, als seine Vorfahren. Ist gar nicht so einfach. Vertrauen beim Hiskia hat damit angefangen, dass er sich gelöst hat von seiner Familiengeschichte. Dass er gebrochen hat mit dem Verhalten von seinem Vater, von seiner Familie. Es fällt auf, wenn man die Geschichte so lässt, er tut nicht schön reden, was die Eltern gemacht haben oder der Vater gemacht hat, er tut aber auch nicht schlecht reden, sondern er bricht einfach damit, weil es falsch ist. Es gibt falsche Abhängigkeiten, die gebrochen werden müssen. Wir dürfen uns nie hinter dem Verhalten von unseren Eltern verstecken. Ezekiel 18, Vers 20 steht: Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Wir sind nicht verantwortlich, was unsere Eltern tun haben. Und für alle Eltern, wir sind auch nicht verantwortlich, letztlich nicht verantwortlich, was unsere Eltern, Kinder tun. Finde ich noch recht entspannend. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, wie er sein Leben lebt. Und dem Hiskia ist das bewusst gewesen. Nicht selten geht es darum, dass wir Schritte in der Familie machen, wenn wir im Vertrauen zu Gott wachsen wollen. Dass wir Familiengeschichten aufräumen. Dass wir uns von gewissen Sachen distanzieren, wie in der Familie normal sind. Und uns von, zum Beispiel auch von okkulten Machenschaften lösen. Es gibt doch manchmal so in Familien, dass wir Sachen so gehäuft vorkommen, wenn man so Familiengeschichten noch anschaut und aufschreibt. Zum Beispiel gewisses Suchtverhalten vielleicht. Manchmal gibt es so, dass man merkt, in verschiedensten Generationen quer, so gibt es Scheidungen. Immer wieder. Vielleicht auch Suizidgedanken. Und da geht es darum, dass man sich von Sachen, von so Sachen wirklich löst, dass man sich distanziert davon. Und da gibt es aber auch andere Sachen. Ich habe gehört von einer Familie, die Mutter gestorben, oder Großmutter ist es, glaube ich, und hat die Familie immer wieder Kontakt aufgenommen mit dieser Toten, Totenbefragung gemacht. Immer wieder so eine okkulte Praxis, die die Bibel eigentlich verbieten tut. Und wenn dann jemand aus dieser Familie gläubig geworden ist, hat er sich von dem müssen distanzieren und hat eine neue, ganz neue Freiheit und ein neues Vertrauen zu Gott kennengelernt. Es kann dran sein, dass man sich von der Familiengeschichte lösen tut. Nebst dem Lösen geht es aber auch darum, dass man lernt, in der Familie, zuerst in der Familie, eine klare Position zu beziehen. Unter dem Ahas sind Tausende von Menschen gestorben, weil er unnötige Kriege geführt hat. Der Hiskia hat Position bezogen. Er hat gesagt, entsprechend vielleicht dem Josua, der gesagt hat, ich aber auch mein Haus wollen dem Herrn dienen. So ein bisschen das Aber, das trotzig Aber, der bisherige Geschichte entgegengesetzt und gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Die Folge war, dass das ganze Volk einen riesigen Segen erfahren hat. Ich glaube, auch für uns ist es wichtig, dass wir Position beziehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich merke es manchmal bei Leuten, die zum Beispiel eine klare Entscheidung auch von Jesus getroffen haben und dann geht es zum Beispiel um Taufe. Und dann sagen, Taufe ist für mich ein bisschen schwierig, weil meine Eltern und so weiter, ich möchte ihnen das nicht sagen und so. Ich glaube, da geht es manchmal darum, um klare Position beziehen und das gibt uns eine Freiheit nach vorne, zum Betuch, zu dem Vertrauen heranzuwachsen, zu dem Gott. Das ist so der erste Gedanke, so ein bisschen Vertrauen kontra Familiengeschichte. Der zweite Gedanke, wo man in Hiskia entgegenkommt, ist, Vertrauen erfordert radikale Entscheidungen. Ich lese hier dazu 2. Chronik 29, Verse 4 und 5. Er rief alle Priester und Leviten zu sich und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Er sagte zu ihnen, ihr Leviten, hört mir zu. Reinigt euch, damit ihr euren Dienst wieder ausführen könnt. Reinigt auch den Tempel des Herrn, des Gottes, eurer Vorfahren und schafft alles, was zum Götzendienst gehört, aus dem Heiligtum fort. Hiskia hat sich entschieden, wieder Gott zu vertrauen. Und dass da wieder möglich geworden ist, dass der Freiraum wieder gekommen ist, hat er den ganzen Unrat, der sich angesammelt hat, müssen rausschmeißen. Und so steht dann weiter, Vers 16, 2. Chronik 29, die Priester gingen in den Tempel und trugen alles, was zum Götzendienst gehörte, in den Vorhof hinaus. Die Leviten nahmen die Gegenstände und brachten sie aus der Stadt weg ins Kidrontal. Ich erinnere mich immer so an meine Kindheit. Wir hatten so eine Wäldli mit so einem Bach und so ein Dobeli. Dobel. Und früher noch, weil, hat es ja noch nicht so gute Kehrichtentsorgung gegeben und so. Und da hat man immer das ganze Jahr den Kehricht, den Unrat, runtergeschmissen. Und dann so ein bisschen im Herbst oder im Winter, wenn man Bäume geschnitten hat und so, sind die Äste auch noch dazugekommen. Hat man ein paar Autopneu drauf gehabt und haben ein riesen Feuer gemacht. Und am Schluss hat man noch auf dem guten Rauch Serval abbrötelt. Das ist das Kidrontal. Das ist für mich so ein Bild vom Kidrontal. Ich weiß, das ist nicht CO2-neutral, das ist CO2 sehr negativ und so. Das macht man heute auch nicht mehr natürlich. Aber es ist für mich so ein Bild vom Kinderunterteil, von der Entsorgung von unserem Unrat. Und da haben wir so ein bisschen zelebriert dort mal. Und ich habe den Eindruck, die haben das auch zelebriert. Die haben das Kinderunterteil, die schon mal in Jerusalem war, das ist so ein bisschen vor Jerusalem, das Tal, wo dort durchgeht. Alles dort abgeschmissen und dort haben sie es radikal entsorgt. Die haben es verbrennt. Also die, das war nicht eine Recyclingstation, wo andere wieder sind gewühlen und da, wo wir da können brauchen, wiederholen, sondern es ist wirklich verbrennt worden. Für den Hiskia war klar gewesen, es gibt keinen Platz für solche Sachen in Jerusalem, im Heiligtum, im Tempelbezirk. Das muss raus, aus der Stadt, raus, ins Kidron-Tal. Nebst der Entrümpelung hat er sich auch vom König der Assyrer gelöst. Er hat dem König von Assyrien, das ist wirklich sehr gefährlich, das war ein Weltreich, ein starkes Weltreich, hat er die Stirn geboten und hat sich von ihm gelöst. Er hat Gott vertraut und hat alles rausgekickt, was dem Vertrauen entgegengestanden ist. Ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung in unserem Leben. Es gibt doch auch Sachen, wo man merkt, es tut unserem Vertrauen gegenüber Gott entgegenstehen. Zum Beispiel kann es sein, unserem Medienkonsum. Ich merke immer wieder, wenn ich mir ganz bewusst wirklich am Morgen zuerst bei Gott einhänke mit dem Vertrauen, mich sichere in Gott, bevor ich zum Beispiel das Handy laufen lasse. Und ich merke, wenn ich gerade am Morgen schon komme und das Handy laufen lasse, dann wird es schon schwierig. Das ist für mich so etwas, was mir nicht hilft, was für mich schädlich ist oder mir hindert, wirklich Gott zu vertrauen im Leben. Es gibt vielleicht auch anderes, was könnte sein, wo uns hindert, in dem Gott vertrauen. Ich weiß nicht, was dein Ding ist, was dich hindert, wo du merkst, wow, wenn das nicht wäre, dann würde es mir einfacher fallen, um mit dem Gott in der Beziehung zu bleiben und ihm zu vertrauen. Es kann auch die Reputation sein, der eigene Ruf, wo uns daran hindert, um dem Gott zu vertrauen. Wenn wir solche Sachen feststellen, dann glaube ich, ist es best, wenn wir uns Jesus bitten, dass er uns durchleuchtet und dass dann weg ins Kidron-Tal mit dieser war. 2. Könige 18, Vers 4, dann noch anders vorgeschmissen. Er ließ die Höhenheiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die Aschera-Bilder umstürzen. Er zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die Bronzeschlange wurde Nehushtan genannt. Offensichtlich hat Israel auch Sachen, Kult eingebürgert, die eigentlich ursprünglich einen guten Zweck hatten. Gerade die Schlange von Mose. Einige von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten. Sie haben gemäutert, haben wieder gemurrt und gemacht. Und Gott hat die giftige Schlange geschickt und das Volk Israel ist gebissen worden. Mose hat zu Gott geschaut und gesagt, was sollen wir machen? Das ganze Volk stirbt ja. Und Gott hat zu Mose gesagt, tu ihnen eher nie bronzene Schlangen aufrichten. Und alle, die diese Schlangen anschauen, werden leben. Das ist die Schlange vom Leben. Die Schlange, die wir in jeder Apotheke sehen heute, die kommt von dort her. Schlange vom Leben. Und das ist eine Erinnerung an ein geistliches Highlight vom Volk Israel. Ist zum Götzenbild geworden. Zum Symbol vom Götzendienst. Unter dem Ahas. Das ist noch verrückt. Und ich kann mir vorstellen, sie haben das angebetet, weil sie nicht mehr verstanden haben, dass es nicht darum geht, um dieser Schlange zu vertrauen, die Schlange anzubeten, sondern Gott, der dahinter ist. Und sie hat dieser Schlange Weihrauch gebracht. Und ich kann mir vorstellen, wo der Mose, der Hiskia das entsorgt hat, das gesagt hat, hey, stopp! Das darfst du noch nicht entsorgen, das ist eine Erinnerung an die grossen Taten von Gott. Und doch, der Hiskia hat es entsorgt. Ich glaube, auch bei uns gibt es manchmal so fromme, religiöse Sachen, die das Vertrauen zu Gott hindern. Vielleicht Sachen, wo wir gut sind, wo wir einen Zweck erfüllt haben. Wo wir wichtig sind in unserem Leben, aber wo nicht mehr ist. Das kann vielleicht zum Beispiel ein Buch sein, ein gutes Buch, wo wir vielleicht mit dem wir sogar Gott kennengelernt haben. Aber irgendwo hat es den Zweck erfüllt und es geht jetzt nicht mehr daran, um immer an dem Buch zu hängen. Oder vielleicht sind es manchmal auch in der heutigen Zeit so inspirierende YouTube-Pastoren. Und jeder kann kaum einen Schritt machen, um nicht zu wissen, was der für eine Meinung hat zu dem Thema und so weiter. So fromme, religiöse Sachen, die irgendwas uns daran hindern können, zu dem Gott vertrauen. Und das Verrückte ist, es kann sogar die Bibel sein. Die Bibel, die so etwas Gutes ist. Ich habe mal gehört, den Satz, den mal jemand gesagt hat, den ich lange musste nachdenken und immer wieder nachdenken. Jeder Ismus ist Götzendienst. Jeder Ismus, also auch ein Biblizismus, ist Götzendienst. Das ist immer dann, wenn wir etwas höher stellen als Gott. Wenn wir eine Theorie oder eine Ideologie höher stellen als Gott. Und bei der Bibel vielleicht vor allem mein Verständnis von der Auslegung oder von dem Pastor, den ich immer so gerne lasse tun. Dann kann die Bibel zum Hindernis werden, zu dem Gott wirklich zu vertrauen. Obwohl die Bibel dazu da ist, um den Gott zu offenbaren. Jeder Ismus, jede Ideologie kann zum Götzendienst werden. Auf fromme Ideologien. So schnell setzen Menschen setzen wir unser Vertrauen auf Menschen oder Ideologien. Oder irgendeinen Guru. Auch da geht es darum, um diese Sachen zu erkennen und von den Wurzeln her auszureissen. Der Hiskia ist radikal vorgegangen. Radix ist das latinische Wort für radikal, von den Wurzeln her. Er hat Wurzelbehandlung gemacht und hat das alles rausgeschmissen, was ihm nicht dient hat. Und da glaube ich auch, da braucht es manchmal mega Mut, auch, um Sachen mutig rauszuschmeißen aus unserem Leben, wo die Sachen nicht mehr dienen oder nicht dienen. Noch nie dienen haben oder vielleicht einmal dienen haben, aber jetzt nicht mehr. Gute Nachricht für alle Umweltbewussten. Wir müssen nicht mehr noch ins Kinderuntal verbrennen. Wir können das CO2 positiv machen. 700 Jahre später ist nämlich einer gekommen, der auch aus der Stadt rausgegangen ist. Das gleiche Prinzip, Hebräer 13, Vers 12, steht: So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Das gleiche Prinzip, Sünde hat keinen Platz. Weil der Unrat aus der Stadt raus muss, ist Jesus auch außerhalb der Stadt gestorben. Jesus hat alles mit das Kreuz genommen. Was Vertrauen zu Gott zerstört. Wir reden von Sünde. Aber wer kann heute noch etwas anfangen mit dem Wort Sünde? Wer fühlt sich denn schon angesprochen, wenn ich sage, du bist ein Sünder? Oder wenn ich sage, ich bin ein Sünder? Sünde tut man entweder verharmlosen und sagt, so die süße Versuchung, oder? Oder sonst hat man den Eindruck, das, ist etwas, das sind Mörder und Totschläger und so weiter. Aber sicher nicht ich, der ein gutes Leben führt. Und darum möchte ich auch eine Definition, die die Bibel eigentlich meint. Ich glaube, dass wir Sünde oft gar nicht mehr verstehen. Sünde meint nicht in allererster Linie ein moralisches Vergehen, sondern Sünde meint, ist alles da, wenn ich mein Vertrauen nicht auf den lebendigen Gott, sondern auf sonst etwas setze. Das ist Sünde. Und da merken wir, das geht wieder ganz direkt ums Vertrauen. Und wenn Jesus unsere Sünde treibt, heisst das, er hat alles, was das Vertrauen zu dem Lebendigen, zu dem einen lebendigen Gott hindert, hat er mitgenommen, ist ans Kreuz gegangen und ist dort gestorben, damit eine Vertrauensbeziehung zu dem lebendigen Gott möglich wird. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und wir sagen immer so flapsig, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, wir wollen unsere Sünde ans Kreuz bringen und er ist für uns gestorben und wissen gar nicht mehr, was Sünde heisst. Sünde ist das, wenn wir unser Vertrauen auf etwas anderes als auf den lebendigen Gott. Und das passiert so schnell im Leben. Und da fühle ich mich angesprochen und merke, wow, so schnell passiert das. Dass ich anderen vertraue. Irgendwelche Wirtschaftsprinzip oder irgendetwas. Man kann so vielen Sachen vertrauen. Man kann den Platz von Gott einnehmen. Epheser 1, Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass unsere Sünden vergeben sind. Das ist passiert. Vertrauen, alles, was Vertrauen hindert, dort muss das Vertrauen anders gesetzt sein als auf Gott, da hat Jesus mitgenommen als Kreuz und wir dürfen eine Vertrauensbeziehung mit Jesus haben. Das Kreuz ist wie der Dosenöffner. Sagt man so einen Dosenöffner, man braucht es im Sport sagt man das, oder? Wenn eine Mannschaft da rennt und einfach kein Goal bringt, dann braucht es irgendeinen Dosenöffner, oder? So der entscheidende Pass und so weiter. Und das Kreuz ist so der Dosenöffner für die lebendige Beziehung mit Gott. So der entscheidende Pass, so der Laserpass. Und dann noch Vertrauen kontra Selbstüberschätzung. Ich lese 2. Könige 18, Vers 7. Deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Also, es ist wirklich ein betuchter Mann. Er hat Erfolg gehabt in allem, was er unternommen hat. Das heisst nicht, dass er mega reich war, aber Erfolg heisst im biblischen Sinn, im Gleichschritt mit Gott unterwegs, ist Erfolg. Und das hat er gehabt. In allem, was er gemacht hat. Aber nach 14 Jahren, mit 39, ist er todkrank geworden. Todkrank. Wahrscheinlich hat er Krebs gehabt. So Geschwür. Und der betet da, 2. Könige 20,3, denke doch daran, Herr, wie ich dir immer von ganzem Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude macht. Und Hiskia weinte bitterlich. Der Jesaja ist dort mal ein Prophet und der Jesaja ist zum Hiskia gekommen und hat ihm dürfen von Gott die Nachricht überbringen, dass Gott ihm 15 zusätzliche Jahre schenkt. 15 zusätzliche Jahre und von dort an war das Lebensmotto vom Hiskia plus 1 gewesen. So, ein bisschen mehr, es darf ein bisschen mehr sein. Jesaja ist wunderbar beschrieben, die Bibel hat einen Feigenkuchen gemacht, hat ihn aufs Geschwür angelegt und 3 Tage später ist er gesund gewesen, ist er geheilt gewesen von der Krankheit. Wie wenn die Lebensverlängerung nicht schon genug Wunder gewesen wäre, hat sich der Hiskia noch angemaßt, ein Zeichen, um ein Zeichen zu bitten. Und der Jesaja hat gesagt, du kannst wählen, möchtest du, dass die Sonne 10 Strich auf der Sonne nur vorwärts geht oder 10 Strich retour? Und der Hiskia hat gesagt, das ist ja keine Kunst, vorwärts, die Erde läuft also so vorwärts, ich möchte, dass sie 10 Strich retour läuft. Und Gott hat tief in seine Trickkiste gegriffen und in die Erdgeometrie. Jetzt muss man sich das einfach vorstellen. Und hat die Erdrotation umgedreht, das ist so läuft, und es hat er plötzlich so gemacht. Und wisst ihr, wie schnell die Erde rotiert? Vom Äquator 1600 Stundenkilometer. Dort, wo wir leben, etwa 1000 Stundenkilometer. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ganze Meer ausgegutscht ist und so. Dass es plötzlich auf die andere Seite geht, von 1000 Stundenkilometer auf die, plötzlich 10 Stunden in die andere Richtung. Unglaublich. Ein Eingriff in die Erdgeometrie. Das hat Gott gemacht. Ich kann es gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ist über meine Vorstellungen. Aber Gott hat es gemacht. Die Ereignisse, 3 grosse Sachen, er ist geheilt worden. Der Sieg gegen den König gegen Assyrien, plus das riesige Wunder, dass der Erde plötzlich 10 Stunden retour gegangen ist. Das war nicht einfach eine Winterzeitumstellung oder so etwas, das war wirklich so. Die 3 Wunder, oder die 3 Sachen, haben ein riesiges Aufsehen in der ganzen Region weit über die Landesgrenzen hinaus bewirkt. Die Leute sind gekommen und haben Hiskia bestaunt. Und er konnte schlecht mit dem Ruhm umgehen. Und hat das Sprichwort bestätigt, Hochmut kommt vor dem Fall. Plötzlich kommt ein neues Vorzeichen ins Leben von Hiskia. Er, der so treu war, von dem Gott so vertraut hat, ist plötzlich in eine Selbstüberschätzung, in eine Überheblichkeit hineingekommen. Und dann steht 2. Chronik 32, Vers 25, doch Hiskia würdigte die Güte nicht, die ihm der Herr erwiesen hatte, sondern er wurde überheblich. Das ist eine Tragödie, wenn man das Leben anschaut. Der Jesaja, durch ihre Blütezeit ist Hiskia nicht nur reicher und reicher geworden, sondern auch stolzer und stolzer. Er hat sich bewundern lassen. Und der Jesaja hat ihm eine Mitteilung machen müssen. Lass dir Folgendes vom Herrn sagen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hierbleiben, spricht der Herr. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort im Palast dem König von Babel dienen, als Kämmerer. Und das ist nicht über einen guten Job, sondern da wirst du kastriert, bevor du Kämmerer kannst sein. Dass es sicher nicht mehr Nachwuchs gibt und so weiter. Der Hiskia hat sich auf das aber demütigt. Aber die angekündigte Katastrophe, die ich jetzt gerade gelesen habe, ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben worden. Und zwar auf die Zeit nach dem Leben, nach dem Tod vom Hiskia. Hat dich Gott einmal bereut? Da frage ich mich, hat Gott bereut, dass er ihm 15 zusätzliche Jahre gegeben hat? Ist sein Leben 15 Jahre zu lang gegangen? Wir möchten ja immer möglichst lang leben. Das ist einfach der höchste Wert, den wir haben. Lang leben. Und es gibt so einen Forscher, der Aubrey de Grey, der hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich will es nur vermeiden. Und er ist ein Wissenschaftler, ein englischer Wissenschaftler, der herausfinden möchte, ob man selten werden vom Menschen vermeiden kann. Er sagt, dass die Chance etwa 50-50 sind, dass es ihm und seinem Team gelingt, dass in den nächsten 20 Jahren der entscheidende Durchbruch gelingt, und zwar, dass man die Menschen im Alter von 30 Jahren konservieren und dann tausende von Jahren leben lassen. Das ist so die Intention von uns Menschen. Und bei Ischia sehen wir, ich glaube, der Mensch hat, der gute Ischia hat 15 Jahre lang gelebt. In dieser Zeit, die von Wohlstand, Erfolg und von Gebetserhörung geprägt war in seinem Leben, ist er in eine Selbstüberschätzung gekommen, wo am Vertrauen gegenüber dem lebendigen Gott entgegengespielt hat. Die ersten 14 Jahre von seiner Amtszeit, die sind herausfordernd, die sind schwierig, da hat er Reformen durchziehen. Aber es war eine geistliche Blütezeit. Er war betucht im eigentlichen Sinn vom Wort. Die geschenkten 15 Jahre war weltlich eine Blütezeit. Die ganze Welt ist schauen, was da alles passt, was da abgeht. Aber geistlich ist es bergab gegangen. Könnte es sein, dass wenn alles problemlos verläuft, auch in unserem Leben, und wir so richtig erfolgreich sind, dass das die gefährlichen Jahre sind? Die gefährlichen Zeiten in unserem Leben. Die Zeiten, wo wir extrem in der Gefahr stehen, den Jesus zu vergessen. Und könnte es sein, dass dort, wo wir beißen müssen, wenn es so richtig schwierig wird und wir nicht wissen, wie wir durch die Zeit durchkommen, dass das die guten Jahre sind. Geistlich gesehen die guten Jahre. Über das, was ich heute geredet habe, das ist der Kern vom Evangelium, eine Vertrauensbeziehung zu dem Gott hat. Das ist der Kern von allem. Das ist der Höhepunkt. Es gibt nichts Wichtigeres. Dazu kann es dienen, wenn wir uns von Ereignissen aus der Familiengeschichte herauslösen. Wenn wir eine eigene Position beziehen und Sünd? Nach der Definition, alles da, was die Stelle von Gott, wo wir vertrauen, das Stelle von Gott, radikal entsorgt. Wer so vertraut, wird betucht sein, wird eine geistliche Blütezeit erfahren. Mehr als Reichtum, Geld und Ehre. Er wird Erfolg haben. Was bedeutet, im Gleichschritt mit Gott unterwegs zu sein? Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dafür. Danke, dass du uns das anbietest. Danke fürs Kreuz. Danke für das, dass wir nicht mehr das Kidron anladen müssen, sondern dass wir das Kreuz dürfen abladen, das, was hindert. Es ist so etwas Befreiendes. Das Kreuz ist so etwas Befreiendes. Danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns die Vertrauensbeziehung zu dem Gott ermöglichen möchtest. Danke dir auch vielmals dafür, dass du jedem von uns auch aufzeigen kannst, was vielleicht Hindernis ist, dass das Vertrauen zu dir, du Lebendiger, du Einzigartiger, du Schöpfer von Himmel und Erde, kann fördern. Herr, red du zu uns. Hilf uns, dass wir einen Schritt machen können. Hilf uns, dass wir die Beziehung mit dir irgendwo echt leben können. Und nicht einfach nur fromme, religiöse Spiele betreiben, die gut aussehen, aber irgendwo nicht greifen. Ich wünsche mir so fest, dass wir tiefer können in eine echte, wahre Beziehung mit dir hineinwachsen. Danke, Herr, hast du alles dafür tun, dass es möglich ist. Das Beste, was wir haben können. Beducht sein. Geistliche Blüte erleben. Amen.